Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Und Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Das womöglich größte TV-Ereignis im aktuellen Bundestagswahlkampf fand gestern Abend statt. Das Duell zwischen Scholz und Merz bei ARD und ZDF. Doch beeinflusst so ein Schlagabtausch auch den Wahlausgang? Manch ein Duell ist zumindest in Erinnerung geblieben mit Merkels Sie kennen mich 2013, als Peer Steinbrück gegen sie antrat, oder Gerd Schröder 2005, als er sagte, er liebe seine Frau. Was von dem Männerduell gestern bleibt, darüber spreche ich gleich mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Zuvor zeigt uns Moritz Rötle die Reaktionen aus Berlin.
Mit einer Mitte-Garantie geht die SPD in den Schlussspurt. Zwei Wochen vor der Wahl versuchen die Sozialdemokraten noch einmal Zweifel zu sehen an der Glaubwürdigkeit von Friedrich Merz. Am Nachmittag ist der Kanzler bei einer Wahlkampfveranstaltung in Schwerin. Gleich zu Beginn geht Scholz auf das gemeinsame Abstimmungsverhalten von Union und AfD im Bundestag ein.
Das war ein Wortbruch, das ist ein Tabubruch mit Prinzipien, die wir hatten.
Zweifel hat auch die AfD, aber genau andersherum. Spitzenkandidatin Weidel ist am Abend im ZDF zu Gast. Sie wirft Merz und der Union vor, nicht mit ihrer Partei zusammenarbeiten zu wollen.
Das ist offensichtlich die Entscheidung der Union. Sie hat sich dort festgelegt. Aber zu der Wahrheit gehört dann eben auch, dass sie ihre Programmpunkte nicht wird umsetzen können. Das kann sie tatsächlich nur mit uns.
Gestern beim TV-Duell treffen Scholz und Merz zum ersten Mal in diesem Wahlkampf direkt aufeinander. Rund 12 Millionen Menschen schauen zu, wie teilweise hitzig diskutiert wird.
Was Sie hier vorgetragen haben, ist lächerlich. Es gibt kein Wirtschaftswachstum, das 30 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr 2028 finanzieren kann. Das werden wir in dieser Größenordnung nicht bekommen.
Ist jetzt als lächerlich abzutun, Herr Bundeskanzler,
ist es ja.
Ihre Sprache. Ich habe aber jetzt schon zwei Vorschläge von Ihnen gehört. Der eine Vorschlag war Steuererhöhungen und der andere Vorschlag war höhere Schulden.
Beide machen keine großen Fehler. Die Wahl also entschieden?
Es ist richtig, Friedrich Merz hat einen guten Vorsprung in den Umfragen. Es spricht vieles dafür, dass er auch an Platz 1 ins Ziel gehen wird. Aber die Wahl wird am 23. Februar entschieden.
Dann sind die Wähler gefragt. Doch dreht sich der Wahlkampf aus Ihrer Sicht um die richtigen Themen?
Ich glaube, teilweise schon, auf jeden Fall. Aber ob sie richtig angesprochen werden und richtig kommuniziert werden, da glaube ich, dass es eher dran hakt.
Umwelt, Schonung und keine Nazis in der Regierung, keine Rechtsradikale. Das ist ganz wichtig.
Wie wir uns einfach als Bundesrepublik wirtschaftlich wieder neu positionieren, auf unsere Stärken uns fokussieren und zu überlegen, wie wir auch Schwächen vielleicht beseitigen können und einfach die Stärken wieder ausbauen.
Das wäre doch ein Feld für den Wirtschaftsminister. Der ist auch am Abend im ZDF zu Gast und wirbt dort für eine Reform der Schuldenbremse.
Wir halten an einer Rigidität bei den fiskalpolitischen, den finanzpolitischen Möglichkeiten fest, die wir uns in den Nullerjahren gegeben haben, zu einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Deswegen sind wir nur in Trippelschritten vorangekommen.
Dafür geht es in großen Schritten zur Entscheidung. Noch 13 Tage bis zur Wahl.
Ja, und die Parteien befinden sich also im Endspurt des Wahlkampfes. Dazu spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuest.
Seit mehr als 20 Jahren gibt es ja Duelle oder Trielle vor den Wahlen. Aber haben die eigentlich Einfluss auf den Wahlausgang?
Ja, das ist wahrscheinlich die große spannende Frage, jedes Mal aufs Neue. In der Tat ist es so, dass das nicht ganz einfach nachzuweisen ist, ob jemand dann wirklich an der Wahlurne eine andere Entscheidung trifft, weil er vorher dieses TV-Duell angeschaut hat. Aber was die politikwissenschaftliche Forschung in den letzten Jahren zeigen konnte, ist zum einen, es ist das Format, mit dem man im Wahlkampf mit Abstand die meisten Menschen auf einen Schlag erreichen kann. Niemals schauen so viele Menschen gleichzeitig zu und so viele unterschiedliche Menschen. Denn es zeigt sich, dass bei den TV-Duellen Intellektuellen, vor allem auch Menschen einschalten, die sonst sich weniger für Politik interessieren. Und das deutet an, worum es den vielen Menschen eigentlich geht. Sie wollen sich informieren, sie wollen besser verstehen, was die Prioritäten sind, wofür die Kandidaten stehen, was ihre Positionen sind. Und das heißt, dass solche TV-Duelle, die ja auch immer kurz vor einer Wahl stattfinden, natürlich vor allem geeignet sind, unentschlossene Wählerinnen und Wähler zu erreichen, die dann womöglich ihre Entscheidung treffen oder die, die noch gezweifelt haben, die dann im Grunde mit dem TV-Duell schauen, den letzten Schubs kriegen und sagen, jetzt bin ich in meiner Wahlentscheidung klarer.
Und schauen wir auf die Kandidatinnen und Kandidaten, auf die persönlichen Werte. Da sind die dieses Mal ja bei allen nicht besonders gut, auch wenn Friedrich Merz zuletzt noch einmal etwas zulegen konnte. Weshalb sticht trotz des großen Angebots, wir haben ja so viele Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten wie noch nie zuvor, niemand so besonders heraus?
Ja, ich würde dem eine zweite Zahl gegenüberstellen, die auch zum Beispiel im Deutschland-Trend regelmäßig erhoben wird, nämlich die Frage, wenn man Menschen fragt, glauben Sie denn, dass wenn jemand anderes die Regierung führt oder andere Parteien die Regierung bilden, dass sich dann etwas ändern würde? Und da sehen wir, dass die Zahl konstant hoch bleibt von denen, die sagen, nein, eigentlich nicht. Das heißt, das eine ist die Frage, ob die Kandidaten Euphorie wecken können. Wir haben hier jetzt insbesondere Kandidaten, die schon viel politische Erfahrung mitbringen, dadurch aber natürlich auch behaftet sind mit Dingen, die man nicht gut findet, Dinge, über die man sich geärgert hat. Also keiner ist ein sozusagen Newcomer, der dadurch vielleicht auch Neugierde und Interesse wecken würde. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine große Skepsis gegenüber der Politik in der Frage, würde sich denn mit jemand anderem wirklich etwas ändern? Und daraus kann man eben als Partei ganz schlecht mit einem Kandidat oder einer Kandidatin tatsächlich so eine Art Zugpferd entwickeln. Das sehen wir, ist dieses Mal anders als 2021. Wo der Personenfaktor viel wirkmächtiger war, weil wir das erste Mal den Fall hatten, dass eine Amtsinhaberin nicht wieder angetreten ist.
In diesen weniger als zwei Wochen Restwahlkampf, liegen da noch irgendwelche Themen für die Kandidaten, für die Parteien da, die sie aufgreifen könnten oder sollten? Oder heißt es jetzt für alle einfach nur, Hauptsache keine Fehler machen?
Also keine Fehler machen ist bestimmt immer eine gute Strategie, das würde ich allen raten. Aber in der Tat ist es natürlich so, das haben Sie eben im Einspieler schon angedeutet, es gibt schon eine große Frage aus meiner Wahrnehmung, die auch gestern im TV-Duell auftauchte, die nächsten Wochen durchaus noch mal relevant werden kann, nämlich die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Also wie sind die Vorschläge der Parteien belastbar unterlegt? Wir sehen, dass es große Sorge gibt, eben das Gefühl, dass da Scheinlösungen präsentiert werden, dass man sich nicht verlassen kann auf das, was versprochen wird in der Bevölkerung. Und das ist, denke ich, schon was, wo es für die Parteien auf den letzten Metern noch mal drauf ankommt, in der heißen Phase Glaubwürdigkeit auszustrahlen, belastbar zu machen, wie sie die eigenen Vorschläge in den Wahlprogrammen finanzieren wollen und damit auch möglichst konkret zu sein in den Aussagen, nicht zu vage zu bleiben, damit Menschen sich etwas darunter vorstellen können, was die Parteien anbieten.
Wir wollen noch ganz kurz auf die drei kleinen Parteien stehen, die bei knapp über oder unter 5% gerade in den Umfragen stehen. Warum könnte das Ergebnis nicht nur für die jeweilige Partei, sondern auch für den nächsten Deutschen Bundestag insgesamt noch so einen Unterschied machen?
Ja, im Grunde, Sie haben es angedeutet, ist eben die Frage, wie viele Parteien im Deutschen Bundestag sitzen werden, also den Sprung über die 5%-Hürde schaffen oder drei Direktmandate erringen, entscheidend für die Frage, welche Koalitionsmöglichkeiten es geben wird, wie die Sitzverteilung aussieht, ob eine Partei womöglich eine Sperrminorität erringen kann. Und mehr denn je würde ich sagen, angesichts der Tatsache, dass so viele kleine Parteien jetzt um die 5%-Hürde herumstehen, dass man wieder sieht, warum sich Wählengehen auch lohnt, weil tatsächlich jede Stimme den Unterschied machen kann. Am Ende könnten es wenige hundert Stimmen sein, die dazu beitragen, ob eine Partei den Einzug in den Deutschen Bundestag schafft oder nicht und damit eben auch die Mehrheitsarithmetik im Parlament verändert.
13 Tage vor der Wahl. Danke für das Gespräch, Julia Reuschenbach. Und wir gehen an die Basis zum Wahlkampf auf den Marktplätzen. Dort sind überall in Deutschland ehrenamtlich Wahlkämpfer unterwegs, auch für das recht neue BSW und die an vielen Orten längst etablierte und in Teilen rechtsextremistische AfD. Die beiden Parteien buhlen oft um die gleichen Wähler und unterscheiden sich doch. Wie BSW und AfD in Thüringen von sich überzeugen wollen, das hat sich Sven Knobloch in Bleicherode angeschaut.
BSW-Kandidat Robert Henning läuft durch seinen Heimatort.
Ja, jetzt natürlich ein Wahlplakat von mir mittendrin. Ne?
Seit vergangenem Jahr ist er der Ortschaftsbürgermeister von Bleicherode, einer 5.000-Einwohner-Gemeinde. Damit ist er der erste BSW-Bürgermeister bundesweit.
Bürgermeister war es, glaube ich, als allererstes immer eine Personenwahl. Natürlich, die Partei spielt auch eine Rolle, definitiv. Aber ich glaube, erstmal untergeordnet.
Nun tritt er in Thüringen als Spitzenkandidat für das BSW an. Für die Themen im ländlichen Raum will er sich stark machen. Ärztemangel zum Beispiel. Vor der Hausarztpraxis im Ort stehen die Menschen Schlange. Der politische Hauptgegner ist hier die AfD. Doch in Thüringen sind sowohl er als Bürgermeister als auch das BSW als Teil der Landesregierung nun in Verantwortung. Laute Oppositionstöne im Wahlkampf fallen da schwerer als früher.
Wir wollen keine Fundamentalopposition spielen, auch keine außerparlamentarische Opposition. Klar, wir werden auch Friedenskundgebungen veranstalten, haben wir jetzt erst getan. Jetzt werden noch einige stattfinden, das gehört auch dazu. Immer ein Zusammenspiel. Aber nein, Fundamentalopposition ist zu einfach, das wollen wir nicht.
Zumindest bei den Menschen, die wir an diesem Nachmittag treffen, scheint seine Kandidatur ganz gut anzukommen.
Super, kommt mal ein bisschen neuer Wind rein. Nicht nur die ganzen Altparteien, ne?
Bleicherode liegt im Landkreis Nordhausen, einer AfD-Hochburg. Rund 20 Kilometer entfernt, im Zentrum der Stadt Nordhausen, baut das Wahlkampfteam von Christopher Drössler einen Infostand auf. Drössler ist der AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis, 29 Jahre alt, Bundespolizist. Bei den Europa-Landtags- und Kommunalwahlen wurde die Partei hier stärkste Kraft, obwohl der Landesverband vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft ist. Auch heute gibt es am Stand viel Zuspruch.
Ich finde das gut, dass die was gegen die Migration machen, weil das wird zu viel, das wissen wir ja alle. Deutschland ist pleite. Wir sind pleite. Rentner sammeln hier Flaschen.
Das Thema Rente und Migration ist ja auch was das BSW anspricht und Sarah Wagenknecht.
Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich kein AfD-Wähler wäre. Ja, hätte ich BSW gewählt.
Auch Christopher Drössler weiß, das BSW ist hier eine neue Konkurrenz, gerade beim Kampf um die Enttäuschten.
Sie sprechen zumindest diese Themen an, die wir auch ansprechen und schaffen es natürlich damit auch, in diesen Bereich der Nichtwähler vorzudringen, wo wir ja stetig dabei sind, da neue Wählerstimmen zu generieren.
Inhaltlich sieht er aber trotzdem Unterschiede.
Die Migrationspolitik sagt das BSW einfach nur, so geht es nicht weiter. Aber wie soll es denn weitergehen? Also da höre ich nichts von Regelmigration oder Festung Europa.
Begleitet wird der Infostand auch von drei linken Aktivisten, die Anti-AfD-Flyer verteilen. Trotzdem spürt man hier deutlich, die AfD ist in der Region inzwischen verwurzelt. Viele Stammwähler, viele Wahlkampfhelfer.
Ich bin auch schon 10 Jahre in der AfD. Ja, und wenn ich noch so an die Anfangszeiten denke, da war das bei weitem nicht so professionell wie heute. Das ist ja logisch, man entwickelt sich ja weiter.
Etwas, wo das BSW als junge Partei noch aufholen muss. Robert Henning trifft sich mit einem Unterstützer, der ihm beim Wahlkampf in sozialen Medien hilft.
Und ich bin der Überzeugung, das muss ich unbedingt ändern und dafür werde ich mich im Bundestag einsetzen.
Neuland sei das für ihn, sagt Robert Henning. Seine Posts haben deutlich weniger Reichweite als die der AfD. Hoffnung setzt er deshalb auf die Zugkraft der Parteichefin.
Sarah Wagenknecht ist mit die beliebteste Politikerin im Bund. Ne? Und sie selber hat ja auch ihre Online-Plattform, ne? Was dann tausendfach natürlich gesehen wird.
Am Abend steht für ihn als Bürgermeister noch die Gemeinderatssitzung an. Im Gemeindesaal ist schon für Karneval dekoriert. Der AfD-Abgeordnete sitzt direkt am Nachbartisch. Hier im Kommunalen spiele die Parteizugehörigkeit aber keine große Rolle.
Respektvoller Umgang miteinander, ich glaube, das gehört sich heutzutage umso mehr, ne? Dass man in der Debattenkultur, klar, vielleicht auch Unterschiede hat, aber an sich.
Im Gemeinderat Nachbarn, im Wahlkampf Gegner. Beide Parteien kämpfen um die Stimmen der Unzufriedenen.
Hier wird in die Zukunft investiert. In Paris findet ein KI-Gipfel statt, der weit über die Metropole hinaus sichtbar sein soll. Mit 1500 Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus etwa 100 Ländern. Präsident Macron verkündete, in den kommenden 5 Jahren würden in Frankreich 109 Milliarden Euro in die Infrastruktur von KI investiert. Beim Gipfel empfängt Macron US-Vizepräsident Vance, Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. In den USA hat Präsident Trump zuletzt Investitionen in KI von privaten Investoren in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar angekündigt. Und Europa und Deutschland? Bevor ich darüber gleich mit Antonio Krüger vom Deutschen Forschungszentrum für KI spreche, zeigt uns Ingrid Bertram, wie KI schon jetzt unser Leben erleichtert.
Ich habe
Schmerzen, ich hab Husten.
Erwin Reinsch hat es erwischt. Er ist erkältet. Er und seine Frau wohnen im Seniorenheim Carpe Diem in Reda-Wiedenbrück. Pflegefachkraft Loredana Inter-Nicola prüft direkt den Blutdruck. Die Dokumentation passiert ja per Spracherkennung im Handy.
Vitalwerte 140 zu 70.
Die Sprache wird direkt in Daten verarbeitet, in der eigens für das Heim entwickelten App gespeichert, sodass alle Fachkräfte im Haus direkt darauf Zugriff haben.
Das bringt mir, dass ich mehr Zeit für meine Bewohner habe und kann ich so schnell wie möglich reagieren.
Der Weg ins Büro entfällt, die Dokumentation wird deutlich vereinfacht. Eine wunde Stelle wird fotografiert und hinterlegt. Diagnosen, Notfalldaten, Medikamente, Kontakte zu Familienangehörigen oder zum Arzt, alles auf dem Handy und kann sofort mit der Voice-App ergänzt werden. Gerade für Pflegekräfte, die in der deutschen Sprache nicht sicher sind, eine Erleichterung.
Brauche ich nicht tippen, die Tastatur manchmal mit, weil ich bin Italienerin, mit deutscher Sprache ist nicht so ganz, ne? Und manchmal, welche Buchstabe ich vergessen oder kommt mit H oder H, aber mit der künstlichen Intelligenz brauche ich nur darüber reden und der speichert alles.
Die Fehlerquote sei deutlich gesunken, beobachtet auch die Pflegedienstleitung.
Die Mitarbeiter scheuen sich nicht mehr vor der Dokumentation, weil sie einfach auf ihrer Sprache dokumentieren können. Ja, und das ist einfach toll, ne? Vor allem auch für uns Pflegefachkräfte, wenn ein neuer Bewohner kommt. Also früher saß man da 2 Stunden, da sitzt man heute maximal 40 Minuten dran, ne? Das war's dann.
Nicht nur im Pflegeheim, auch im Wartezimmer sorgt KI mittlerweile für Entspannung. Wartezeiten gibt es bei Hausärztin Rita Bangert-Semp in Neu-Lussheim in Baden-Württemberg selten. Ihre Patienten werden mit dem digitalen Lotsen in der Praxis-App nach Symptomen gefragt. Danach wird entschieden, wer drankommt. Bei Bedarf gibt es eine Videosprechstunde. Und Patienten mit chronischen Erkrankungen sollen auch von der KI profitieren.
Unser Lotse lernt jeden Tag. Unser Lotse kann bei bekannten Patienten sich auch schon mit den bekannten Vordiagnosen verbinden und kann deshalb zielgerichteter Fragen stellen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir in kürzester Zeit gar nicht mehr ohne Lotsen arbeiten werden.
Mehr Zeit, ob für Patienten oder Bewohnerinnen im Seniorenheim. Hier sieht man in der KI eine Chance gegen den Fachkräftemangel. Personal würde deshalb nicht eingespart, heißt es.
Und dazu begrüße ich jetzt Antonio Krüger, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, live aus Paris zugeschaltet, wo er an dem KI-Gipfel teilnimmt. Guten Abend, Herr Krüger.
Einen schönen guten Abend, Herr Fuß.
Herr Krüger, wir haben gerade Beispiele für KI in Deutschland gesehen. Die meisten KI-Technologien, auf denen viele Anwendungen aber beruhen, die werden doch erstmal aber aus den USA oder aus China kommen, oder?
Ja, das ist so. Die großen KI-Modelle, die Basis-KI-Technologie kommt vor allen Dingen aus den USA und aus China. Aber wir haben in Europa und auch in Deutschland eine sehr, sehr starke Forschungslandschaft. Wir haben in Deutschland zum Beispiel 6 KI-Kompetenzzentren und viele sehr gute universitäre Gruppen. Also es gibt auch viel Potenzial hier. Das ist auch von der OECD in einem Report im letzten Jahr festgestellt worden.
Und KI scheint viel Geld zu kosten, jedenfalls wenn wir in diesen Tagen hören, wie mit riesigen Investitionssummen KI-Macht demonstriert wird. Donald Trump verspricht 500 Milliarden US-Dollar von privaten Investoren, Macron nun 109 Milliarden Euro und in Europa insgesamt sollen es wohl 150 Milliarden werden. Deutschland allein liegt aber weit darunter, dahinter. Wie kommt das?
Ja, das ist eben tatsächlich die Kehrseite der Medaille an der Stelle und auch kein ganz neues Phänomen. Immer wenn es darum geht, gute Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die Wirtschaft, in die Gesellschaft hinein zu transferieren, gelingt es Europa nicht, vor allen Dingen dann Erfolge zu erzielen, wenn schnell und groß skaliert werden muss. Das ist eben das, was tatsächlich gerade die Amerikaner und auch die Chinesen besonders gut können. Da fehlt es eben in Europa an Recheninfrastruktur und eben auch an dem entsprechenden Kapital. Sie haben es eben gesagt, beides muss sich verbessern, damit wir hier Fortschritte machen können.
Heißt das, es ist für Europa noch alles möglich oder sind die Machtverhältnisse da weltweit schon vergeben?
Nee, also ich glaube auch, der Gipfel hier in Paris hat gezeigt, dass tatsächlich da noch Veränderung möglich ist. Das ist die gute Nachricht. Wir haben auch vor einigen Wochen in China ja mit DeepSeek, einer speziellen Technologie, eben auch gesehen, dass mit weniger Rechenleistung, mit weniger Rechenkapazität auch sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen sind. Das sollte uns auf jeden Fall Hoffnung geben, dass wir hier gemeinsam in Europa mit einer gewissen Anstrengung, gerade für was die Infrastruktur angeht, aber auch den Kapitaleinsatz, dass wir durchaus aufschließen können. Aber man muss auch konstatieren, im Moment ist der Vorsprung natürlich schon sehr groß von den USA. Und auch in China wird ja nicht seit gestern in KI investiert. Also da gibt es noch einiges aufzuholen.
Und es gibt noch einen Unterschied im internationalen Vergleich. In Deutschland und Europa sind deutlich mehr Regulierungen für KI vorgeschrieben als in den USA beispielsweise oder China. Verzerrt das den Wettbewerb?
Also ich persönlich denke, dass die Regulierungen auch schon wichtig sind, weil KI so ein mächtiges Werkzeug ist. Man sollte sich das vor Augen führen. KI steckt jetzt schon in ganz vielen digitalen Anwendungen drin und wird zukünftig wirklich überall vorhanden sein. Die großen KI-Modelle, die eben auch insbesondere intelligente Leistungen erbringen, die werden wie ein Betriebssystem der Gesellschaft in allen Bereichen zur Anwendung kommen. Und da kann natürlich auch, wenn die Technik in falsche Hände kommt, in Hände kommt von Leuten, die vielleicht nicht das Gemeinwohl im Blick haben, da kann natürlich auch Schaden entstehen. Da sind eindeutig Risiken auch verbunden. Die muss man auch regulieren und das versucht zum Beispiel die Europäische Union durch die KI-Verordnung. Und ich halte das im Grunde auch für richtig, aber klar ist auch, da entsteht immer auch eine Friktion. Das bedeutet, Innovation wird auch zum Teil etwas abgebremst. Man muss da eine gute Balance finden.
Ja. Herr Krüger, wir sehen von den USA über Europa bis China, alle machen gerade Tempo beim Thema KI. In welchen Bereichen unseres Alltags wird sich KI denn am schnellsten durchsetzen?
Also, Sie hatten Beispiele aus dem Gesundheitsbereich gezeigt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr vielversprechender Bereich. Für uns hier in Europa ist aber insbesondere die industrielle KI ein wichtiger Bereich. Wir haben einen sehr, sehr starken Mittelstand, gerade auch in Deutschland mit vielen kleinen Weltmarktführern. Diesen müssen wir jetzt ermöglichen, mit Hilfe von KI ihre Produkte zukunftsfähig zu machen, sodass sie eben auch auf zukünftigen Märkten bestehen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass uns das gelingen kann, wenn wir jetzt entsprechend gemeinsam in Europa, in Deutschland auch vorangehen, die Rechenkapazitäten aufbauen und auch die entsprechenden Investitionen tätigen. Und wichtig ist dabei, dass sowohl die öffentliche Hand durch Förderung, aber auch private Mittel fließen müssen. Das haben wir jetzt ja gerade auch in den USA gesehen. Und auch die Mittel, von denen Macron sprach, sind im Wesentlichen private Mittel.
Danke nach Paris für das Gespräch zum KI-Gipfel. Antonio Krüger vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz.
Ich danke Ihnen.
Ja, vor 3 Wochen hat die zweite Amtszeit von US-Präsident Trump begonnen und es vergeht kaum ein Tag, an dem ohne weitreichende, auch außenpolitische Ankündigung. So auch heute. Die USA wollen künftig Zölle auf den Import von Stahl und Aluminium erheben in Höhe von 25%. Egal von wo diese Importe stammen. Eine Drohung, die betroffenen Branchen in Deutschland weiter unter Druck setzen dürfte, auch angesichts der derzeitigen Wirtschaftsflaute. Ob sie die Zölle noch einmal mehr in die Zange nehmen würden? Jenny Rieger.
Ein Ring aus Stahl, in Form geschmiedet für den Maschinenbau. Bei der Firma Roswag alltägliches Geschäft. Und doch eines, das mit Donald Trumps Ankündigung, künftig 25% Zölle auf Stahl und Aluminium erheben zu wollen, nicht leichter geworden ist.
Natürlich waren wir erstmal perplex. Am Ende des Tages bewahrheitet sich's wieder. Es wird zum Schluss für alle teurer. Es wird auch wieder die Lieferketten durcheinander bringen.
Tatsächlich gingen im vergangenen Jahr 80% der deutschen Stahlexporte in Länder der Europäischen Union. 20% gingen in Drittländer, davon nur 4% in die USA. Das entspricht aber immerhin noch 1 Million Tonnen Stahl. Auch die Firma Roswag exportiert nur wenige ihrer Produkte in die Vereinigten Staaten, importiert dafür aber umso mehr Stahl und Aluminium. Hier ist deshalb die Angst vor Gegenzöllen auf Produkte aus den USA groß.
Für uns bedeutet es, dass wir natürlich dann auch erstmal steigende Preise sehen werden, die wir auch wiederum weitergeben müssen. Und sagen wir mal, es ist einfach so, dass ja, die EU sich zwar wehren kann, aber nur geschlossen.
Die EU-Kommission in Brüssel reagierte heute prompt. Sollten die USA tatsächlich höhere Zölle erheben, so sei dies rechtswidrig und wirtschaftlich kontraproduktiv. Die EU sieht keine Rechtfertigung für die Einführung von Exportzöllen. Wir werden reagieren, um die Interessen europäischer Unternehmen, Arbeiter und Verbraucher vor ungerechtfertigten Maßnahmen zu schützen. Besorgt reagieren auch die Branchenverbände. 25% Zölle auf Aluminium und Stahl aus Deutschland und das ausgerechnet jetzt.
Es kommt halt zu einer Unzeit. Wir sind konjunkturell sehr angefasst. Wir haben erhebliche Probleme, was die Energiepreise betrifft, was die Nachfrage aus wichtigen Kundengruppen betrifft. Da können wir das schlicht nicht gebrauchen.
Bei der Firma Roswag wird seit über 100 Jahren Stahl geschmiedet und Aluminium gepresst. Inzwischen bereits in der 5. Generation. Man habe schon viele Krisen überlebt, sagt Sven Dunisi, und werde auch diese meistern, aber...
Schlimmstenfalls kann es zu einer weiteren Deindustrialisierung natürlich in Deutschland führen. Und dann haben wir das Problem, dass irgendwann die Industrie auch den Europäern den Rücken kehrt. Und dann wird man praktisch dazu gezwungen, sich vielleicht auch in den USA oder in Asien dann halt auch niederzulassen.
Hier und in vielen anderen deutschen Unternehmen wartet man nun erst einmal ab. Darauf, ob Donald Trump wirklich ernst macht oder ob seine Drohung verpufft.
Zur jüngsten Zollankündigung von US-Präsident Trump hat Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa. Die Ankündigung von Donald Trump ist ein Schlag gegen die hiesige Industrie, aber keine Überraschung. Ja, die Zölle würden zur Unzeit kommen, denn sie treffen eine Branche, die sowieso schon zu kämpfen hat. Die Autoindustrie verliert an Fahrt, die Baubranche baut eher ab und das weltweit. Gleichzeitig ist zu viel Stahl auf dem Weltmarkt im Angebot. Und dazu kommt, andere Stahl- und Aluminiumproduzenten wie China drängen auf den noch einigermaßen offenen EU-Markt. Genauso wie China seine stark subventionierten Elektroautos mit Macht in den europäischen Markt drückt, nachdem die USA die Tore weitgehend geschlossen haben. Handelspolitik wird zum Glück auf EU-Ebene gemacht. Die Reaktion auf Trumps Drohungen muss also nicht im deutschen Wahlkampf verhandelt werden. Da hätte ich dann schon richtig Angst, ob wir das hinbekommen. Die EU-Beamten, auf die ja so oft und so gerne geschimpft wird, sind vorbereitet. Sie haben schon in Trumps erster Amtszeit auf amerikanische Zölle klug reagiert. Am Ende konnten mit Verhandlungen dann auch zollfreie Kontingente ausgehandelt werden. Nun gilt, Deutschland sollte sich in Europa einreihen. Denn Trump respektiert nur Stärke. Und die hat man nur, wenn Europa geeint vorgeht.
Die Meinung von Kirsten Gierschig. Und wir schauen in den Nahen Osten. Vorgeführt wurden sie bei den Übergaben, wie hier am Samstag, Eli Sharabi, und das nach fast 500 Tagen in brutaler Gefangenschaft der Hamas. Die freigelassenen Geiseln berichten, wie die Terroristen sie in Gaza über Monate in dunklen Tunneln gefesselt hielten und hungern ließen. Heute Abend nun die Ankündigung der Hamas, alle weiteren Geiselfreilassungen erst einmal nicht fortführen zu wollen. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, weshalb will die Hamas die Abmachung hier nicht weiter umsetzen?
Der Hauptgrund ist, dass die Hamas Druck ausüben will, damit die zweite Phase von diesem Deal zustande kommt. Das ist ja ein mehrphasiges Abkommen. Im Moment läuft die erste Phase, 6 Wochen, innerhalb derer ein Teil der Geiseln freigelassen wird. Und in 3 Wochen soll dann eigentlich die zweite Phase starten. Die bedeutet kompletter Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und Ende des Krieges. Und die Verhandlungen über die Details für diese zweite Phase, die sollten schon längst begonnen haben, letzte Woche, aber Israel hat kein Verhandlungsteam geschickt.
Droht nun oder könnte nun ein Ende der Waffenruhe drohen?
Ja, das kann drohen. Das hängt jetzt davon ab, ob diese Verhandlungen zustande kommen, wie die laufen. Premierminister Netanyahu steht da unter großem Druck von Rechtsextremen in seiner Regierung. Die drohen damit, die Regierung platzen zu lassen, wenn es zu dieser zweiten Phase kommt. Die sind gegen ein Ende des Krieges. Und deshalb gehen Angehörige und Unterstützer der Geiseln im Moment auch auf die Straßen. Die demonstrieren, blockieren hier große Verkehrsstraßen. Die fordern, dass Premierminister Netanyahu die Freilassung der Geiseln zur obersten Priorität macht und werfen Netanyahu ja schon seit langem vor, dass er sein eigenes politisches Überleben zur Priorität macht und nicht das Überleben der Geiseln.
Danke für deine Einschätzungen aus Tel Aviv, Sophie von der Tann. Es ist also nicht sicher, ob die Vereinbarungen zwischen Israel und der Hamas bestehen bleiben. Währenddessen mischt sich weiter US-Präsident Trump in den Nahostkonflikt ein. Er hatte die Umsiedlung der palästinensischen Bewohner des Gazastreifens ins Spiel gebracht. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Ja, Trump bekräftigte heute noch einmal seinen Plan. Zudem sprach er den Palästinensern das Recht auf Rückkehr ab. Trump hatte zuvor erklärt, er wolle den Gazastreifen unter Kontrolle der USA bringen. Er gehe davon aus, bei der Umsiedlung einen Deal mit Israels Nachbarn Ägypten und Jordanien schließen zu können. Beide Länder lehnen die Unterbringung von Palästinensern aus dem Gazastreifen aber vehement ab. Die Universität Hamburg hat Plagiatsvorwürfe gegen den grünen Kanzlerkandidaten Habeck entkräftigt. Es liege kein wissenschaftliches Fehlverhalten vor, teilte die Hochschule mit. Dabei geht es um Habecks Doktorarbeit, die 2001 veröffentlicht wurde. Hintergrund sind Vorwürfe des österreichischen Plagiatssuchers Stefan Weber. Habeck betrachtet diese als haltlos. In mehreren deutschen Städten gab es auch heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Verdi. So wie hier im nordrhein-westfälischen Bielefeld war vielerorts der Nahverkehr betroffen, aber auch kommunale Einrichtungen wie zum Beispiel die Stadtverwaltung. Gewerkschaft, Bund und Kommunen streiten über den Lohn der Beschäftigten. Die erste Tarifrunde war im Januar ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Ohne Superlative geht es nicht. Mehr als 100 Millionen Zuschauer allein in den USA, exorbitante Ticketpreise und die unglaubliche Zahl von fast 1,5 Milliarden Chicken Wings, die an nur einem Tag in den USA verzehrt werden. Vergangene Nacht unserer Zeit war es wieder soweit. Der Super Bowl stand an, das Finale der nordamerikanischen Football-Liga und damit das größte Sportereignis der Welt. In diesem Jahr die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Über die Nacht der Superlative aus New Orleans, Gudrun Engel.
Nichts ist klein beim Super Bowl, nichts dezent oder gar leise. Das sportliche Hochamt des Jahres mit Superstars auf dem Rasen und den Rängen. Politik hat hier nichts verloren, eigentlich. Dieses Jahr ist alles anders. Beginnt schon damit, dass zum ersten Mal ein amtierender US-Präsident in der Arena auftaucht. Der sollte sich eigentlich vornehm mit Fanbekundungen zurückhalten. Nicht so Donald Trump. Ich beobachte diesen großartigen Quarterback Mahomes, der übrigens eine phänomenale Frau hat. Sie ist Trump-Fan, ich liebe sie und er ist auch toll. Wenn man so viel gewonnen hat wie er, also ich bin Kansas City-Fan. Doch als seine Favoriten zur Halbzeit hoffnungslos zurückliegen, verlässt der Präsident die Party wieder. Die Halbzeitshow von Rapper Kendrick Lamar hätte ihm vermutlich ohnehin nicht gefallen. Frisch Grammy dekoriert setzt der mit seinem Auftritt ein klares Zeichen gegen Rassismus, Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. All Black. Schwarze Tänzer in den Nationalfarben Rot, Weiß und Blau als Fundament der Nation. Das Spiel selbst übrigens überraschend eindeutig. Bei den favorisierten Kansas City Chiefs finden mehrere Pässe von Quarterback Mahomes ihr Ziel nicht. Die Spieler erst ratlos, dann hilflos. Beim Außenseiter, den Philadelphia Eagles, dagegen ein regelrechtes Touchdown-Feuerwerk in der Offensive und eine starke Defensive. Ich liebe diese Jungs. Der Punkt ist doch, man kann nicht großartig sein ohne die Größe von anderen. Das ist der beste Teamsport der Welt. Die begehrte Trophäe geht damit zum zweiten Mal nach Philadelphia.
Frust also bei den einen, Feierstimmung bei den anderen. Gilt das auch mit Blick auf die Wetteraussichten, Claudia?
Ja, Helge, das ist ja meistens so. Also morgen werden zum Beispiel all diejenigen glücklich, die die ganze Zeit in diesem Winter schon auf Schnee warten. Den wird es nämlich geben, vor allen Dingen im Norden Deutschlands. Görlitz beispielsweise, also Norden und Nordosten, Niedersachsen rüber bis dann in Richtung Brandenburg beziehungsweise auch Sachsen. Da gehen die Temperaturen in den nächsten Tagen eher ein bisschen runter, auf 1 Grad am Freitag. Und insbesondere so Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird es dort häufiger schneien. Das Wochenende zwar ziemlich kalt, aber sonnig. Anders dagegen im Südwesten, da regnet es, ist dementsprechend aber auch ordentlich warm. Mülheim, da kommen wir am Mittwoch auf 13 Grad. Dann geht es langsam runter mit den Temperaturen. Es regnet vor allem bis Donnerstag, Freitag schon eher trocken. Und das Wochenende wird dann sonnig, trocken und deutlich kühler. Jetzt in der Nacht kann Schnee fallen. Das heißt, Glättegefahr besteht vor allen Dingen von Niedersachsen über den Osten Nordrhein-Westfalens runter bis nach Mittel- und Unterfranken. Mittelunterfranken, zum Teil auch südliche Niedersachsen. Da kann es örtlich gefrierenden Regen geben, weil zum Teil der Boden noch sehr kalt ist. Morgen kommt das Ganze weiter nach Nordosten voran. Auch da werden immer wieder Schneeflocken im Norden dabei sein. Im Süden Regen, zum Teil auch länger anhaltend. Von Westen her gibt es Auflockerungen. Im äußersten Nordosten bleibt es morgen noch sonnig. In der Nachttemperatur nach Nordosten meist minus 1 bis sogar minus 7 Grad in der Lausitz, dagegen 0 bis 6 Grad im Südwesten. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen, die raufgehen auf 0 bis 3 Grad im Nordosten, bis zu 10 Grad im Südwesten. Die nächsten Tage nach Norden hin immer mal wieder etwas Schneefall, das breitet sich dann auch bis nach Nordosten aus. Im Süden Regen und zwischendrin nur selten Sonne.
Danke dir trotzdem, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen zum Wochenauftakt. Hier im Ersten folgt gleich die Reportage Baustelle Zukunft.
Ja, und sie beschäftigt sich vor der Bundestagswahl mit Themen, die vor allem für die Generation der 25- bis 40-Jährigen wichtig werden.
Und morgen Abend sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen, dann zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.